Ja, ich soll ein bisschen was sagen zu den Grundlagen der Versammlungsfreiheit als solcher, vielleicht als einem Recht, das wir eigentlich in allen demokratischen Verfassungsstaaten kennen, einerseits und andererseits auch ein bisschen zu dem, was vielleicht das Grundgesetz sich dabei gedacht hat, als es in Artikel 8 in einer gar nicht so neuen Tradition stehend die Versammlungsfreiheit garantiert hat. Das Erste, was man sagen muss, ganz klar, die Versammlungsfreiheit ist wie ein paar andere, aber doch nicht alle Grundrechte des Grundgesetzes, natürlich ein Grundrecht, das sozusagen Politik ermöglichen soll, das Demokratie ermöglichen soll und das im Grunde eine Bedingung dafür ist, dass wir so etwas haben wie eine Demokratie. Das Versammlungsrecht ist genauso wie die Meinungsfreiheit eigentlich ein viel sensiblerer Gradmesser dafür, dass eine Demokratie funktioniert, dass es demokratische Strukturen gibt, als institutionelle Strukturen wie Wahlen zum Beispiel. Wir haben Beispiele für letztlich gezinkte Wahlen, organisierte Wahlen, nicht in vielen Ländern der Welt, in denen Leute alle regelmäßig zur Wahl gehen dürfen, ihre Stimme abgeben dürfen, aber ihre Stimme halt nicht erheben dürfen in der Öffentlichkeit, um dann sozusagen mit einem vorgefertigten Wahlergebnis letztlich den Anschein demokratischer Strukturen zu geben, die doch in Wirklichkeit nicht demokratisch sind. Wenn Sie sich autoritäre Systeme auf der Welt angucken, in Russland oder in China oder in anderen Ländern, werden Sie sehen, dass die eigentlich alle regelmäßig wählen, nicht so wie auch in der DDR, wenn ich das sagen darf, regelmäßig gewählt wurde. Aber natürlich die Versammlungsfreiheit in all diesen Ländern kein garantiertes Grundrecht ist, die Möglichkeit auf die Straße zu treten und sich zu artikulieren und sich politische Präsenz zu erlauben, zu sagen, nicht möglich ist. Insofern sollte man immer auf die Versammlungsfreiheit achten, um einen Eindruck und einen Maßstab im Grunde zur Beurteilung eines politischen Systems zu bekommen. Auf der anderen Seite ist auch klar, die Versammlungsfreiheit ist kein rein politisches Recht. Und man würde der Versammlungsfreiheit auch keinen Gefallen tun, wenn man sie so deuten würde. Die Versammlungsfreiheit geht erstmal nicht von der Intuition aus, dass alle, die sich versammeln wollen, auch politisch aktiv sein möchten. Oder dass sozusagen jede Form von Geselligkeit, die das Grundgesetz schützt, auch einen Anspruch hat, auf gesellschaftliche Veränderungen einwirken zu wollen oder in irgendeiner Weise auch nur an der öffentlichen Meinungsbildung teilnehmen zu wollen. Das Grundgesetz, wie alle anderen oder wie die meisten anderen Verfassungen auch, schützt die Versammlungsfreiheit als eine Freiheit, gemeinsam zu kommunizieren, sich auszutauschen, sozusagen einen gemeinsamen Ort zu finden, um in physischer Präsenz seine Meinung sozusagen kundzugeben und mit anderen zu teilen. Aber das kann natürlich auch ganz andere Gründe haben als politisches Engagement. Also natürlich fällt auch jede Form von Musikveranstaltung, jede Form von, keine Ahnung was, Weinverkostung oder sonst etwas unter die Versammlungsfreiheit und jeder Lyrikkreis zumal. Und das ist nicht nur sozusagen der Schutz eines unpolitischen Biedermeiertums, sondern das ist natürlich der Schutz einer ganz existenziellen, sagen, Conditio Humana, unter der wir eigentlich dazu verdammt sind, anderen Leuten zu begegnen, um leben zu können, nicht? Und anderen Leuten zu begegnen, um sozusagen uns selbst irgendwie an der Kommunikation mit anderen in Form von Geselligkeit irgendwie zu messen, auszutauschen, zu informieren, weiterzubilden und korrigieren zu lassen. Insofern ist die Versammlungsfreiheit ein Recht, das politische Implikationen hat, das Demokratie ermöglicht, obwohl es, wie ich gleich Ihnen noch versuche vorzuführen, nicht demokratisch ist in einem engeren Sinne, das aber gleichzeitig eine ganz wichtige, wesentliche und zentral unpolitische Rolle hat. Wenn man diese unpolitische Rolle der Versammlungsfreiheit vergisst, dann begibt man sich schnell in die Gefahr hinein, im Prinzip sozusagen richtige und falsche Versammlungen, gute, engagierte, sozusagen irgendwie kritische Versammlungen von schlechten, spießigen, irgendwie Lach-Pour-Lach-Versammlungen auseinanderhalten zu müssen. Und mit dieser Unterscheidung im Grunde auch gleich ein Stück an Freiheitlichkeit aufzugeben, dass die Versammlungsfreiheit als solche inhaltsblind, neutral und potenziell immer auch unpolitisch schützen will, nicht? Denn abgesehen von der Frage, die sich natürlich immer stellt, was genau politisch ist und was nicht, eine Frage, die ihrerseits stets bei allen Dingen politisch umstritten sein dürfte, abgesehen davon ist auch klar, dass aus unpolitischen Dingen politische Dinge werden können, sowie aus politischen Dingen unpolitische Dinge werden können. Und wir im Prinzip in einer liberalen Ordnung, in einer freiheitlichen Ordnung, erst einmal sozusagen die Möglichkeit zu kommunizieren, die Möglichkeit sich auszutauschen und sich zu treffen und miteinander etwas Gemeinsames, Kommunikatives zu veranstalten, völlig unabhängig von der Frage, ob es sich um Politik handelt, was immer mit Politik gemeint sei, schützen wollen. Das Bundesverfassungsgericht hat, um das ganz kurz in Klammern zu sagen, in einer alten, nicht mehr so ganz jungen, aber doch auch nicht immer noch aktuellen Entscheidung mal die Love Parade sozusagen von der Versammlungsfreiheit ausgenommen. Und das ist mit der Begründung, sie würde nicht zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen. Und das scheint mir eine sehr problematische Judikatur zu sein, die letztlich die Freiheit in den Dienst der Demokratie stellt und damit Freiheit am Ende aber doch verkürzt. Wie gesagt, Versammlungsfreiheit steht im Dienst der Demokratie, wie man sie sagen lässt. Das würde ich schon denken. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht Leuten, die nicht zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen wollen, sondern irgendwie nur schlechte Musik hören oder machen wollen, nicht die gleiche Garantie geben. Auch weil wir wahrscheinlich dann doch die Intuition haben, dass wir auch einen demokratischen Prozess bis zu einem gewissen Grad überhaupt nur dadurch ermöglichen können, dass wir die Sachen mal laufen lassen und mal gucken, was sich entwickelt an Kommunikationsformen und sozusagen erstmal Räume eröffnen, aus denen sich dann ja vielleicht politische Implikationen ergeben können, aber nicht müssen. Nun ist die Versammlungsfreiheit natürlich auch ein verdammt gefährliches Grundrecht. Und ich denke, das muss man sich klar machen, auch aus der Perspektive des Staates. Und der Staat, das klingt immer so natürlich sehr gerne so etwas negativ und abfällig. Aber sagen wir doch mal, statt der Staat aus der Perspektive demokratischer Mehrheiten, nicht? Die im Grunde natürlich immer das sind, wenn wir den Staat kritisieren, aus der Sicht demokratischer Mehrheiten, die vielleicht andere Vorstellungen von öffentlicher Sicherheit und Ordnung, von der Gestaltung öffentlicher Räume oder sonst was haben, als die Minderheiten, die die Versammlungsfreiheit regelmäßig in Anspruch nehmen. Die Versammlungsfreiheit ist ein ziemlich gefährliches Grundrecht, weil natürlich die geballte physische Präsenz, die sagen jedenfalls Demonstrationen unter freiem Himmel in öffentlichen Räumen ausdenken, weil geballte physische Präsenz natürlich immer sowohl eine Form von positiv konnotierter kommunikativer Macht sein kann, die in irgendeiner Weise segensreich zur öffentlichen Meinungsbildung beiträgt. Hannah Arendt hat dazu sehr schöne Sachen geschrieben, ich habe einen schönen Text von Hannah Arendt über Macht und Gewalt, wo sie nochmal erklärt, was der Unterschied zwischen Macht und Gewalt ist und sagt, Macht ist natürlich irgendwie eine für sie positive besetzte Figur, kollektive Handlungsfähigkeit, die im Grunde dahin steht, wo Leute sagen spontan sich versammeln und spontan im Grunde versuchen in irgendeiner Weise ihre Präsenz zum öffentlichen Meinungsbildung, aber auch ihre Macht, ihre Handlungsfähigkeit zur öffentlichen Meinungsbildung irgendwie in die Waagschale zu werfen. Also öffentliche Demonstrationen sind sozusagen positiv besetzt Ausdruck einer öffentlichen Handlungsfähigkeit, aber sie sind natürlich potenziell auch immer dürfen die Vorstufe zu einer Revolution. Das ist ja klar. Und da kann man Revolutionen mögen oder auch nicht. Das ist immer eine politische Geschmacksfrage. Revolutionen stellen sich jedenfalls aus der Sicht eines demokratischen Rechtsstaats natürlich regelmäßig als ein eher problematisches Unterfangen dar. Soweit auch die demokratische Ordnung einen gewissen Wert darauf legt, sich selbst zu erhalten, natürlich irgendwie dann doch in das Reich der Illegalität verwiesen werden muss. Das sage ich nur deswegen, weil man sich, glaube ich, schon klar machen muss, dass Versammlungen eine ernste Angelegenheit politisch sind und dass es natürlich die harten politischen Interessen, die Versammlungen entgegengehalten werden, dass diese harten politischen Interessen natürlich durchaus ein erst einmal politisch legitimes Anliegen verfolgen, nämlich sozusagen die eigene Ordnung in irgendeiner Weise vor Veränderungen zu schützen, die so in der Ordnung selbst nicht vorgesehen sind, nicht? Die Geschichte von Revolution ist immer die Geschichte von Demonstration und man kann die Geschichte von Revolution sagen, gut oder schlecht schreiben. Man wird wahrscheinlich am Ende differenzieren müssen zwischen der einen und der anderen und sagen, die eine war wahrscheinlich besser als die andere. Aber nichtsdestotrotz ist sozusagen die Versammlung als solche durchaus eine Veranstaltung, die für jede Ordnung irgendwie ein potenzielles Problem ist. Und das kann man nicht herunterspielen, das soll man auch gar nicht entschärfen. Das ist ja im Grunde auch von den Leuten, die Versammlung organisieren, so gewollt. Es ist auch legitimerweise so gewollt. Aber es ist dann auch klar, dass man sozusagen sich jetzt auch nicht so anfangen muss, sich zu beklagen, wenn die Ordnung selbst in irgendeiner Weise zurückschlägt und versucht, sozusagen dieser Versammlung zumindest eine Form oder eine Grenze zu ziehen. Wie das einzeln juristisch beantworten wird, das kann man sich dann nochmal angucken. Aber jedenfalls aus einer demokratietheoretischen Sicht muss man sich klar machen, dass hier ein Problem liegt. Das wird vielleicht noch umso klarer, wenn man sich daran erinnert, dass wir, und das würde ich gerade sozusagen in einem Kontext, in dem man vielleicht immer sozusagen Kritik am Staat als politisches Programm vertritt, nochmal mit aller Deutlichkeit vertreten, dass natürlich in einem demokratischen Rechtsstaat der Staat im Grunde sozusagen in gewisser Weise nach Prinzipien der Gleichheit ermittelte Mehrheiten repräsentiert, die letztlich also nicht irgendwie als Selbstzweckhaft agieren, sondern die durchaus in Legitimationsmechanismen wie den unseren, von denen ich schon glauben würde, dass sie noch einigermaßen funktionieren, natürlich etwas zum Ausdruck bringen, was Versammlungen nicht zum Ausdruck bringen können. Es ist klar, dass Versammlungen als ein Mittel politischer Meinungsäußerung nicht nur legitim, sondern für eine Demokratie notwendig sind. Das habe ich gesagt. Ohne Versammlungsfreiheit gibt es keine Demokratie. Aber es ist auch klar, dass das, was in Versammlungen regelmäßig sozusagen artikuliert wird, nicht demokratisch ist, sondern sozusagen eine Meinung ist, die regelmäßig sozusagen eine Minderheitenmeinung ist, und zwar eine Minderheitenmeinung, die nicht nach den strengen Maßstäben demokratischer Gleichheit artikuliert wird, nach dem Maßstab, dass jeder sozusagen one man, one woman, one vote hat, sondern auch den Maßstäben einer sozusagen sich spontan entstehenden Öffentlichkeit, an der regelmäßig, und das ist wie bei der Meinungsfreiheit, nicht anders als bei der Versammlungsfreiheit, an der regelmäßig halt auch nur qualifizierte Minderheiten teilnehmen. Nicht die Versammlungsfreiheit ist juristisch gesehen natürlich ein Recht und Rechte haben alle. Rechte gibt es nur als gleiche Rechte, aber sie ist natürlich faktisch soziologisch gesehen ein Elitenrecht, nicht? Das in gewisser Weise immer nur von qualifizierten Minderheiten wahrgenommen wird, die es sich sozusagen leisten können, leisten wollen und auch leisten sollen natürlich, sich politisch zu artikulieren und zu versuchen, die politische Ordnung in irgendeiner Weise klarzumachen. In anderen Worten, Versammlungen sind in gewisser Weise populistische Veranstaltungen und Populismus ist durchaus etwas Notwendiges in demokratischen Ordnungen, also sozusagen der Versuch, sozusagen durch physische Präsenz, durch Demonstration, durch Anwesenheit, Meinung, Öffentlichkeit zu machen, Aufmerksamkeit zu erregen, Diskussionen weiterzubringen, Probleme anzusprechen, Lösungsvorschläge zu artikulieren. All das ist absolut richtig und legitim. Es bekommt ja auch eine Form von Aufmerksamkeit, die man anders vielleicht gar nicht bekommen würde. Insofern ist es eine legitime Form von Populismus, die in Versammlungen zum Ausdruck kommt. Aber auf der anderen Seite ist es halt keine demokratische Organisation, eher Institution in dem Sinne, dass wir unter Demokratie halt nichts anderes verstehen können, als die Möglichkeit, unter gleicher Beteiligungschance an Mitentscheidungsmechanismen der jeweiligen Verfassungsordnung teilzunehmen. Nicht? Also Demokratie ist nur so zu organisieren, dass alle im Grunde gleiche Rechte haben. Und das ist sozusagen nicht die Logik der Versammlung, sondern die Logik der Versammlung ist eigentlich die der Artikulation, um dann über den Weg der öffentlichen Meinungsbildung vielleicht auf genuin demokratische Prozesse Einfluss zu nehmen. Ich denke, das muss man sich schon klar machen. Also man muss sich schon klar machen, dass Einsicht in die Notwendigkeit der Versammlungsfreiheit und auch Einsicht in die Notwendigkeit, Versammlungsfreiheit großzügig zu verstehen und nicht zu kleinkariert zu sein, was den Schutz von Demonstrationen angeht, ist doch klar ist, dass der Konflikt zwischen Staat und Versammlung immer auch ein Konflikt ist zwischen demokratischen Mehrheiten und qualifizierten und in gewisser Weise auch privilegierten Minderheiten, die diese Rechte in Anspruch nehmen. Wenn man das vergisst, dann kommt man so ein bisschen in die Form von obrigkeitsstaatlichem Denken, die, finde ich, bei Rechten und Linken in Deutschland gleich ausgeprägt ist, nämlich sozusagen immer so zu tun, als sei die Ordnung, in der man leben würde, als hätte die nichts mit einem zu tun. Nicht, als sei das irgendwie der Staat, der irgendwo da was macht, aber es sei überhaupt nichts, was man selber in irgendeiner Weise ändern, beeinflussen oder modifizieren könnte. Und das ist im Grunde Biedermeier, eine Form von Biedermeier, die sozusagen, die genauso links wie rechts sein kann, weil sie im Grunde immer der Ordnung unterstellt, sie sei einfach so da und man sei ihr ausgeliefert und müsse sich dagegen, deswegen schon gegen sie wehren. Eine Zustandsbeschreibung, die ich finde, dem Europäischen Bundesrepublik Deutschland im Krieg nicht wirklich gerecht wird. Wenn man das sozusagen das genommen und nochmal so an die Rolle des Staates dahingehend reflektiert, sich klarzumachen, dass wir es hier also doch in unter Bedingungen einer Demokratie mit einer Versammlungsfreiheit zu tun haben, die man nicht einfach nur so unter die Unterscheidung zwischen sagen Repression und Freiheit fassen kann, sondern vielleicht auch besser unter die Unterscheidung zwischen demokratischen Mehrheiten und demokratischen Minderheiten. Das gesehen muss man sich letztlich natürlich auch klar machen, dass der Staat in dem Versammlungsrecht und gerade in Deutschland, das scheint mir eine ganz typisch deutsche Konstellation zu sein, natürlich im Versammlungsrecht sowieso so eine sehr, sehr ambivalente Rolle einnehmen, nicht? Und man könnte fast sagen, eine sozialstaatliche Rolle. Nämlich die Rolle dessen, der in gewisser Weise immer potenziell Freiheit bedroht und Freiheit einschränkt, aber andererseits natürlich auch immer die Rolle dessen, der sehr gerne in Anspruch genommen wird, um sozusagen praktische Probleme zu lösen. Das beginnt mit der totalen Ambivalenz der Anmeldepflicht in der Versammlungsfreiheit. Die Anmeldepflicht, so wie sie im Versammlungsgesetz steht, ist unzweifelhaft verfassungswidrig. Ich denke, das würde ich nicht bestreiten. Aber trotzdem ist natürlich die Anmeldung der Versammlung selbst in gewisser Weise eine Sache, die einerseits als staatliche Intrusion in spontane Freiheitsverwirklichung deuten kann, die man aber andererseits natürlich auch irgendwie als so eine Form von staatlicher Serviceleistung verstehen kann, mit deren Hilfe einem natürlich ganz viele Probleme auch gelöst werden, nicht? Ganz praktische Probleme einfach der Frage, wie man seinen Weg findet, Fragen der Haftung, Fragen der Verantwortlichkeit, für Demonstrationsfolgen und so weiter und so fort. Ich denke, diese Ambivalenz muss man sich schon mal klar machen und diese Ambivalenz, die wir in ganz vielen Freiheitswahrnehmungen in Deutschland haben, weil wir doch im Grunde so ein bisschen immer in diesem Kooperationsparadigma denken, dass man eigentlich am liebsten so alle zusammen machen, was man... Kollegen werden uns vielleicht die Grenzen des Kooperationsparadigmas ja noch an vielen Beispielen vorstellen. Aber grundsätzlich ist das die Struktur, die man sich schon angucken muss, um zu sehen, dass der Staat hier bei aller, sozusagen auch durchaus sozusagen wahrscheinlich überintrusiven Aktivität im Einzelfall und bei vielleicht auch sozusagen übertriebenem Verhalten der Polizei im Einzelfall der Staat auch im Großen und Ganzen so eine auch doppeldeutige Rolle einnimmt im Versammlungsverbot. Nicht? Also einerseits als der die Versammlungsfreiheit einschränkt oder sogar nimmt und andererseits als derjenige, der sie in irgendeiner Weise bewahrt, schützt vor praktischen Folgen, irgendwie abschirmt und vielleicht vor Haftungsrisiken bewahrt. Nicht? Also beides ist im Grunde in diesem Recht drin und beides scheint mir jedenfalls für die deutsche Praxis auch nicht ganz untypisch zu sein. Gut, ein letztes Wort vielleicht noch zu den Ursprüngen und dazu, was sich eigentlich sozusagen die Väter und Mütter des Grundgesetzes bei Artikel 8 gedacht haben und ob es tatsächlich so ist, wie Frau Miermeister eingangs gesagt hat, beziehungsweise wie auch ihr Flyer uns hier vorstellt, mit Anspruch und Wirklichkeit des Versammlungsrechts. Nun, die Fassung des Artikels 8 Grundgesetz, die wir heute haben, ist eigentlich fast original, die Fassung der Weimarer Reichsverfassung. Und da muss man sagen, das ist eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Weimarer Reichsverfassung natürlich eine Verfassung war, die in Saalschlachten untergegangen ist, nicht? Also in der wir natürlich im Grunde mit sagen physischer Auseinandersetzung zwischen KPD und NSDAP und einer irgendwie dann letztlich enthaupteten, eigentlich ja sozialdemokratischen Ordnungsbehörde in Preußen, die dann letztlich von den Rechten irgendwann entmachtet wurde, doch im Grunde sehr, sehr problematische Erfahrungen gemacht hat mit Versammlungen. Nicht? Also dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes sich dann darauf eingelassen haben, die Versammlungsfreiheit erst einmal in der Art und Weise zu garantieren, und zwar ohne große Diskussion. Die ganze Debatte, ich habe es jetzt gerade mal angeguckt, ist, glaube ich, nicht besonders spektakulär zu Artikel 8 Grundgesetz, ist dann doch irgendwie eine erstaunliche Sache und zeugt von einer gewissen politischen Reife eigentlich auch, dahingehend, dass man anders als bei anderen Vorschriften des Grundgesetzes gar nicht mehr in diese Reflexangst verfallen ist, zu sagen, wir müssen es jetzt irgendwie anders machen als in Weimar, weil es in Weimar ja schief gegangen ist. Das ist doch irgendwie eine relativ entspannte Sicht, die eigentlich nur mit der einen Unterscheidung eine Abweichung kennt, nämlich dass die Formulierung des Gesetzesvorbehalts, so wie sie Artikel 8 Absatz 2 vorsieht, eigentlich schon gedacht war als ein Gesetzesvorbehaltsminimum. Also nach historischer Auslegung wird man sagen können, war die Anmeldepflicht kein Problem. Auch wenn ich systematisch auch denken würde, wir haben da ein Problem. Und nach historischer Auslegung war die Anmeldepflicht kein Problem. Und die Formulierung, so wie sie geschaffen wurde, sollte eher garantieren, dass man über die Anmeldepflicht hinausgehend noch Beschränkungen der Versammlungsfreiheit garantieren war. Also für die Väter und Mütter des Grundgesetzes war ganz klar, dass es sozusagen polizeiliche Grenzen der Versammlungsfreiheit gibt. Und für sie war auch klar, dass die Anmeldepflicht als solche sozusagen nicht besonders problematisch ist. Ich meine, denken Sie sich immer, das Grundgesetz ist von einer Mehrheit der Adenauer-CDU verabschiedet worden und wer da jetzt sozusagen sagt, naja, aber die haben es doch ganz anders gemeint damals, verkennt vielleicht doch die Realitäten der Jahre 1948, 49, die im Zweifelsfall doch eher strukturkonservativer waren, nicht auf allen in den meisten politischen Seiten als unsere Gegenwart. Das finde ich, muss uns nicht binden bei der Frage, was Artikel 8 uns jetzt so sagt. Ich würde es heute im Ergebnis auch anders sehen, aber es ist schon mal klar, dass wir vielleicht auch hier nicht die Geschichte der verlorenen Freiheit erzählen können, der ganze kulturelle und soziale Kontext der Entstehung des Grundgesetzes jedenfalls war natürlich einer, der einerseits von sehr schlimmen Erfahrungen mit physischer, politischer Gewalt geprägt war, die man eigentlich so nicht haben wollte, und andererseits halt in einem Milieu, das einfach strukturkonservativ geblieben war und das deswegen sich nicht unbedingt darauf einlassen wollte, zu sagen, so viel Versammlungsfreiheit wie möglich, sondern gesagt hat, Versammlungsfreiheit ja, aber im Zweifelsfall in den Grenzen, die der demokratische Gesetzgeber ihr zieht. Vielen Dank.